Dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64 Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 750 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
Internet ist für uns alle Neuland.
5G ist nicht in jeder Milchkanne notwendig.
D64. Der Podcast für digitale Zukunft.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des D64 Podcasts. Ihr hört wieder eine altbekannte, aber dieses Mal eine neue Stimme. Und mit mir bei der Folge, also mit mir, Monika natürlich, ist ebenfalls
die altbekannte Stimme, hier ist der Dirk. Und die neue Stimme, die wir haben, ist ein Gast, das ist der Marcel.
Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung.
Marcel stellt sich auf jeden Fall gleich noch in einer Sekunde persönlich vor. Vielleicht, was wir heute mit Marcel vorhaben, ist über das digitalisierte oder das zu was in Zukunft digitalisiert werden soll, Gesundheitssystem zu sprechen. E-Health nennt man das auch. Und Marcel, wir haben gehört, du kennst dich da sehr gut aus und engagierst dich auch in der AG. Magst du dich kurz selber vorstellen?
Ja, das kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Marcel Weigand und ich bin relativ neu bei D64, erst seit ein paar Monaten Mitglied. Ich bin schon ganz lange im Gesundheitswesen unterwegs. Und seit rund 15 Jahren, etwas mehr als 15 Jahren, auch im Bereich der Digitalisierung. Und bin tatsächlich momentan bei der unabhängigen Patientenberatung, bin dort Leiter für das Thema Kooperation und digitale Transformation, habe die letzten Jahre dafür gesorgt, dass wir bei der UPD sowohl intern als auch nach außen hin digitaler werden, dass wir zu all den digitalen Dingen, die es da so gibt, Informationen für Patienten bereitstellen, Webinare machen. Also wir sind etwas digitaler geworden, glaube ich, bei der UPD. Das ist derzeit mein Hauptjob. Aber wie viele ja wissen, die unabhängige Patientenberatung wird ja gerade abgewickelt und irgendwann demnächst soll es auch eine neue unabhängige Patientenberatung geben. Aber wann ist noch unklar.
Also wir wollen genau heute über das Thema E-Health mit dir sprechen, unter anderem auch über das Positionspapier, was wir zum Thema Digitalagentur als D64 verfasst haben, also im Wesentlichen halt eure AG. Vielleicht magst du das Feld mal ein bisschen aufspannen, was sich hinter dem Begriff E-Health denn so alles verbirgt, weil das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, das Feld ist ziemlich weitläufig.
Ja. Also im Grunde genommen würde ich darunter subsumieren alles, was sich rund um Gesundheit und Digitalisierung entwickelt und auch schon entwickelt hat. Also einige haben ja schon davon gehört, dass wir sowas wie eine elektronische Patientenakte haben. Es war auch vor einigen Wochen ja in den Medien zu hören, dass die sogenannte EPA für alle, also die elektronische Patientenakte, für alle dann ab 2025 kommen soll. Auch vom E-Rezept hat schon der ein oder andere gehört. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Anwendungen, die jetzt gar nicht so sehr mit den staatlichen oder halbstaatlichen Vorhaben zu tun haben, nämlich Gesundheits-Apps, die wir so alle nutzen. Also alle jetzt nicht, aber circa jeder zweite, zeigt sich so in Umfragen, nutzt digitale Anwendung, da eben ja auch so Sachen wie Fitness-Tracker, irgendwelche Apps, mit denen man ja Also viele sind auch im Bereich Wellness eher anzusiedeln und keine ganz klassischen Gesundheits-Apps, aber auch ja, die klassischen Gesundheits-Apps nehmen immer mehr zu. Dazu gehören dann auch so Sachen wie zum Beispiel, dass ich gucken kann, Sensor zum Beispiel habe als Diabetespatient, wie entwickelt sich mein Blutzucker und dann, dass ich da alarmiert werde und dann vielleicht auch ja, meinem Arzt Bescheid geben kann, wie sich die Werte entwickeln und so weiter. Also es gibt inzwischen doch recht viel und da gibt es natürlich auch neben den eigentlichen Anwendungen wie Apps und so weiter, gibt es natürlich auch unglaublich viele Gesundheitsinformationen. Auch das gehört ja letzten Endes so ein bisschen zum Thema E-Health. Und da gibt es einen, ja, würde ich sagen, fast unüberschaubaren Bereich an Gesundheitswebsites mit mehr oder weniger validen Informationen.
Das war ein guter Umriss. Um allem, ich hatte direkt ganz viele Bilder im Kopf von den Gesundheits-Apps, die man nutzen kann, die, glaube ich, auch jeder hat. Ich kenne jemanden, der hat einen Ring, der dann sozusagen auch dauerhaft misst. Und habe es auch schon in den letzten 2 Jahren ein paar Mal erlebt, da dieser Ring beliebt ist. Aura heißt es. Dass dieser durch die Temperaturanstiege bestimmte Krankheitsfälle eher wahrnimmt als die Person selbst. Jeden Fall spannend. Aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptgrund, warum wir uns heute hier treffen. Gesundheitszeit, obwohl es auch ein spannendes Thema ist, vielleicht für eine nächste Folge. Sondern es geht ja auch viel um die Gesetzeslage, die aktuell dort ist, wie sich gerade auch insbesondere in Deutschland der Gesundheits- oder die Digitalisierung des Gesundheitswesens verändert und welche Entwicklungen es dort gibt. Welche würdest du als gerade irgendwie sehr aktuell oder auch präsent bezeichnen?
Ja, ich glaube, also sehr aktuell ist momentan das E-Rezept, weil inzwischen ja doch auch schon rund jede 10. Praxis gibt so ein Dashboard der Gematik, also der Gesellschaft, die für E-Rezept und so weiter für die ganze Spezifikation zuständig ist. Und dort gibt es so ein Dashboard, da kann man sich angucken, wie viele Gesundheitseinrichtungen stellen denn eigentlich schon E-Rezept aus? Wie viele Bürger haben auch schon eine elektronische Patientenakte und so weiter? Und ja, das E-Rezept, das hat jetzt wirklich zugenommen in seiner Anwendung. Also immer mehr Praxen nutzen das. Das waren noch vor wenigen Monaten halb so viele. Dazu beigetragen hat auch, dass man das E-Rezept seit Juli in der Apotheke einfach mit seiner elektronischen Gesundheitskarte einlösen kann. Bislang musste man entweder einen Papierausdruck mit einem Barcode in der Apotheke vorzeigen, um ein Rezept einzulösen, oder man konnte sich eben mit einer E-Rezept-App registrieren und wenn man sich dort eben erfolgreich angemeldet hat, dann konnte man auch dort seine Rezepte verwalten oder kann das immer noch. Und das bei der Apotheke einlösen. Beides war aber eher umständlich. Also ein elektronisches Rezept mit Papier klingt ja auch erstmal komisch. Und die Anmeldung beim E-Rezept ist selbst einigen Digitalexperten nicht gelungen. Deswegen nutzen das auch wirklich nur sehr wenige. Aber das E-Rezept ist, glaube ich, schon so eine ganz wichtige Anwendung und eine, über die kaum jemand spricht, aber die jetzt auch schon millionenfach funktioniert, ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das ist ja seit Anfang des Jahres quasi Standard geworden, dass ich eben als Patient in der Arztpraxis eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekomme, dass das direkt an die Krankenkasse geht und dass die Arbeitgeber eben auch bei der Krankenkasse dann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abrufen können. Also da ist man inzwischen weitgehend vom Papier weg.
Also das habe ich letztens auch festgestellt, dass ich nicht mehr noch einen Durchschlag zu meiner Krankenkasse schicken muss. Beim Arbeitgeber, also zumindest bei meinem letzten, hatte ich zumindest mal den Vorteil, ich konnte von diesem Papier dann einen digitalen Scan einreichen und musste da nicht mehr noch irgendwie da irgendwas durch die Hauspost oder sonst was jagen. Das war tatsächlich zumindest mal ein gefühlter Fortschritt, wobei mein Eindruck manchmal ist, so richtig die Potenziale, was mit Digitalisierung möglich wäre, schöpfen wir da gar nicht aus, sondern es fühlt sich manchmal an, als würde man diesen berühmten Scheißprozess digitalisieren, um dann einen digitalen Scheißprozess zu haben. Also auch dieses Zitat habe ich, glaube ich, schon öfters in diesem Podcast bemüht, aber es taucht halt irgendwie immer auf. Also so richtig rund ist das alles nicht. Kannst du erklären, warum oder was die Gründe dafür sind, dass manche Dinge sehr, sehr umständlich sind? Also du hattest ja das E-Rezept erwähnt. Ich habe mir auch mal die elektronische Patientenakte auf meinem Telefon eingerichtet und dann war dieses Telefon kaputt und dann wollte ich es auf dem neuen einrichten und dann hieß es ja, also da gab es dann irgendwie dann einen analogen Prozess, den ich da durchgehen musste und wo ich dann gesagt habe, okay, also der Nutzen war jetzt für mich nicht so wirklich erkennbar, ich lasse es einfach.
Ja, das ist in der Tat, also neben der fehlenden Usability, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, ist tatsächlich der noch nicht wirklich erkennbare Mehrwert ein großes Problem für die Akzeptanz dieser ganzen Anwendung. Also das E-Rezept hat natürlich Vorteile, auch für Patienten hat das Vorteile, ne? Also ich kann es nicht verlieren. Und wenn ich die E-Rezept-App nutze, dann kann ich sogar vorab in der Apotheke anfragen, ob das Medikament vorrätig ist. Ich kann auch beispielsweise meine Kinder verwalten, die Rezepte in der App und so weiter. Aber so ein richtiger Mehrwert, dass man jetzt denkt, jetzt werden wir aber besser versorgt dadurch, ja? Also besser behandelt, gesünder dadurch. Da sind wir wirklich noch weit entfernt. Und das ist wirklich auch, wenn man sich das Ganze anguckt, sind wir seit 22 Jahren an diesem Projekt dran. Also es gab so einen Arzneimittelskandal 2001 damals, sind weltweit viele Menschen gestorben an einem Arzneimittel und die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt hat dann gesagt, na, wir brauchen sowas wie so eine Art elektronischen Medikationsplan, sowas wie eine Art elektronische Patientenakte. Damals hieß das noch anders, damals sollte alles irgendwie auf der elektronischen Gesundheitskarte dann stattfinden. Wie auch immer, es hat unglaublich lange gedauert, bis wir dann tatsächlich was gesehen haben. Das war dann wirklich, ja, 2021, dass die elektronische Patientenakte, was du eben beschrieben hast, als App von den Krankenkassen erstmal zur Verfügung gestellt wurde. Und ich teile das komplett, also bis auf das man dort PDFs ablegen kann und die von behandelnden Ärzten, Ärztinnen dann eingesehen werden können, gibt es da nicht viel mehr, was ich letzten Endes machen kann. Ich habe zum Beispiel, da bin ich dann immer sehr pragmatisch veranlagt, ich habe einfach während der Pandemie dann nach jeder Impfung letzten Endes mein Impfpass irgendwie abfotografiert und einfach entsprechend hochgeladen.
Das ist lustig, das war das, was ich auch gemacht habe.
So, ja, also man muss sich dann selber zu helfen wissen, weil der elektronische Impfpass dann noch nicht da war. Also ja, das ist natürlich auch schon was, ne, dass man Dokumente ablegen kann. Die können ja auch manchmal wirklich einen Mehrwert haben, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Klinik kommt und wie zum Beispiel ein Röntgenbild oder ähnliches dann eben tatsächlich in der EPA hat und der Klinik zugänglich machen kann. Das Problem ist nur, im Vergleich zum E-Rezept nutzen noch viel, viel weniger Gesundheitseinrichtungen, also da gehören Kliniken, aber auch Arztpraxen dazu, die elektronische Patientenakte. Ich habe noch keinen Arzt gefunden, der tatsächlich damit arbeitet, auch zwei Kliniken, wo ich dieses Jahr war, auch dort, also ja, also Charité, größte Uniklinik Europas, da wird ja teilweise noch nicht mal mit digitalen Akten gearbeitet. Ne? Also ja, wir sind in Deutschland wirklich in vielen Bereichen hinten dran. Das kann aber auch Vorteile haben, dass wir aus den Fehlern, aus den Erfahrungen anderer lernen, was wir meiner Meinung nach aber viel zu wenig machen, weil wir ganz oft im Gesundheitswesen das Argument hören, ja, wir haben ja so ein spezielles Gesundheitswesen in Deutschland, das ist alles nicht übertragbar. Ich glaube, wir nutzen viel zu wenig diese Erfahrung, die andere Länder gemacht haben. Wir haben ja einfach das Glück in dem Fall der späten Geburt, dass wir hier einfach davon profitieren können, was wir aber viel zu wenig machen, meiner Meinung nach.
Du hast gerade schon in so einem Nebensatz die Gematik erwähnt, die Gesundheitsagentur, Digitalagentur. Wollen wir da vielleicht nochmal einsteigen? Wo stehen wir da und was genau macht es oder was soll es in Zukunft noch mehr machen?
Ja, also wenn man in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung reinschaut, dann steht ja drin, dass eine Digitalagentur geschaffen werden soll. Und das erwarten viele im Gesundheitswesen auch, wie der Aufschlag aussieht. Es gibt an der derzeitigen Gematik viel Kritik. Das kann man ja auch am Positionspapier von D64 sehen, auch an vielen anderen. Ich glaube, die Gematik hat sich schon sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren. Das muss man wirklich sagen. Aber die Gematik ist, glaube ich, noch weit davon entfernt, von dem, was man von einer Digitalagentur erwarten darf. Also gerade wenn, wir haben ja eben über die Anwendung gesprochen, wenn man sich die Anwendung anguckt, dann ist es eben so, dass sie auf der einen Seite noch einen gewissen Mehrwert zu wünschen übrig lassen und zum anderen auch die Usability noch nicht so gegeben ist. Das hat teilweise nicht nur was mit der Gematik zu tun. Bislang war es ja so, dass beispielsweise auch nur im Einvernehmen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Projekte überhaupt entwickelt werden konnten und Anwendungen auf den Markt gebracht werden konnten. Das sieht jetzt der derzeitige Gesetzentwurf vor, dass zukünftig BSI und der Bundesdatenschutzbeauftragte quasi nur noch beratend tätig sind in einem Beirat und nicht mehr eben hier ein Vetorecht haben. Das wurde schon von einigen auch als ein Grund, ein Hindernis angesehen, warum es teilweise lange dauert, bis die Dinge spezifiziert und entwickelt wurden und warum sie auch vielleicht komplexer in der Anwendung sind, als sie hätten sein müssen.
Lass uns dann mal für einen Moment noch einen Schritt zurückgehen. Du hast jetzt gerade ganz viel von der Gematik erzählt. Was vielleicht nicht allen klar ist, ist, was ist die Gematik eigentlich? Ich habe die immer so als, na, eher so als Hersteller wahrgenommen. Also Gematik steht auf diesen Chipkartenlesern in meiner Arztpraxis drauf. Deswegen dachte ich, das wäre ein Hersteller. Ich habe irgendwann gelernt, dass das nicht so ist. Hatte auch mit diesen Chipkartenlesern zu tun, nämlich irgendwie um die Zertifikate. Das waren, glaube ich, die Router, die da irgendwie verbaut waren, die Gateways. Aber was genau ist die Gematik und was ist eigentlich deren originärer Auftrag? Einmal, damit man das, glaube ich, ein bisschen besser verstehen kann.
Also die Gematik ist eine Einrichtung, die zu 51% dem Bund gehört. Das hat tatsächlich der Gesundheitsminister Spahn vor einigen Jahren so geändert. Vorher war es so, dass der Bund hier nicht die Mehrheit hatte und letzten Endes, würde ich sagen, war die Steuerung der Gematik schwierig, bevor der Bund die Mehrheit hatte. Und also ich halte das auf jeden Fall nach wie vor für eine richtige Entscheidung. Die Selbstverwaltung war nicht so begeistert davon, also die Selbstverwaltung aus Krankenkassen, Ärzteverbänden und so weiter. Ich glaube, seitdem ist die Steuerung deutlich besser geworden. Die Gematik ist gar nicht selber der Hersteller, die Herstellerin von den Anwendungen, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern ist vor allem dafür zuständig, die Spezifikationen zu entwickeln und ist inzwischen eine recht große Organisation geworden, die eben ja unterschiedliche Produktteams hat, zum Beispiel eben zum E-Rezept, zur EPA, zu Tim und Kim. Das sind quasi so Art Kommunikationsmodule, vergleichbar mit WhatsApp oder mit einem E-Mail-Programm, mit einem sicheren, genau. Und wichtig ist halt, dass derzeit jedenfalls die Gematik nicht so aufgestellt ist, dass sie selbst quasi auch diese Anwendung entwickelt. Ja, da kann man sicherlich drüber streiten, ob das sinnvoll ist, dass sie quasi spezifiziert, und dann mit anderen Herstellern dann im Auftrag dafür sorgt, dass diese Anwendungen entsprechend umgesetzt werden. Ich glaube, dass es sinnvoller wäre, wenn zukünftig tatsächlich das alles unter einem Dach stattfinden würde. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie dann das Gesetz aussehen wird, das eben dann die Neustrukturierung dieser Gematik bzw. Digitalagentur vorsehen wird.
Das ist sehr spannend. Ich habe mich, also ich finde es spannend, dass quasi in den Forderungen von D64 etwas steht, was ich aus anderen Ländern auch als vorteilhaft gehört habe, nachdem ein quasi digitalisiertes Gesundheitssystem oder generell digitalisiertes Verwaltungssystem eingeführt worden ist. Und das ist zwar der Bürgerinnenrat als neue Stimme. Und das ist ja etwas, was irgendwie zumindest wir als Verein als eine der verschiedenen Forderungen vorgestellt haben, dass man eben auch Personen dazu holt, die sich vielleicht etwa dort auskennen oder auch NutzerInnen sind. Das würde dann direkt die Nutzer-Usability-Orientierung auch verbessern und dass man da verschiedene Nutzergruppen zusammenbringt, was natürlich, was du gerade anklingen lassen hast, auch das erschwert, dass man schneller Entscheidungen trifft. Aber auf der anderen Seite hätte man von Anfang an mehr Personengruppen mit eingebunden. Und da ich mich mit dem Gesundheitssystem in Estland auseinandergesetzt habe, wie das damals technisch auch aufgesetzt worden ist, gab es nachher auch ein Feedback eben aus der Regierung raus, dass man das hätte eigentlich eher schon, also in welcher Form ist jetzt die Frage, ob es dort war es, glaube ich, eher auf so einer ethischen, professoralen Ebene gesehen, aber dass man da hätte viel eher die Personengruppen, die damit eigentlich arbeiten, einbeziehen sollen.
Ja, also das teile ich auf jeden Fall. Und so bin ich ja auch ein bisschen zu D64 gekommen, dass ich festgestellt habe, es gibt da eine gemeinsame Positionierung. Ich habe tatsächlich also circa eineinhalb Jahre vorher sowohl Gematik als auch dem BMG mal so ein ähnliches Konzept vorgestellt, habe das damals Anwenderforum genannt, wo ich eben auch dafür plädiert habe, dass zukünftig so ein Forum besetzt eben aus, ich sag mal, normalen Bürgern, Versicherten und auf der anderen Seite den Anwendern, wie zum Beispiel Ärzten, Apothekern und so weiter, das aber eben aus der Praxis und keine Funktionäre, dass das eben also sinnvoll wäre, wenn so ein Forum oder ja, wie jetzt bei D64 vorgeschlagen, als Bürgerrat, wenn die letzten Endes das Maß aller Dinge wären, sowohl für das, was entwickelt wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die elektronische Patientenakte denke, ne, und Dirk, du hast es vorhin gesagt, man guckt da in eine relativ nackte Anwendung rein. Ne, für das, dass man da zwei Jahrzehnte Vorlauf hatte, überlegt man sich, ja, hätte ein bisschen mehr sein können. Und gerade solche Alltagsfunktionen, die durchaus auch in anderen EPA-Systemen in Europa vorhanden sind, wie zum Beispiel eine Arztsuche oder eine Online-Terminvereinbarung. Das ist nun mal was wir alle sehr häufig nutzen. Ja? Und dass ich sowas natürlich dann in eine Anwendung auch einbaue, allein damit die Anwendung auch häufiger genutzt wird, damit sie auch Alltagsrelevanz hat, das ist mir tatsächlich nicht so erklärlich. Also deswegen, ich glaube, das wäre aus zweierlei Hinsicht gut, wenn man hier die Anwender und Anwenderinnen, also sowohl die Patienten, die Versicherten, als eben auch die Health Professionals, wenn man die einbinden würde, weil man hätte zum einen, könnte man einfach den Bedarf für bestimmte Funktionen und so weiter natürlich viel besser in Erfahrung bringen. Und zum anderen sind die natürlich auch die Gruppe, die schon bereits bei der Konzeption bis wirklich dann zum Abschluss der Entwicklung kontinuierlich eingebunden sein müssen, um zu beurteilen, ob diese Anwendung überhaupt bedienbar sind von jemandem, der jetzt nicht schon ein halbes IT-Studium hinter sich hat.
Spannende Geschichte, dass du quasi genau durch die gemeinsamen Punkte zur AG und quasi dann im Endeffekt zu uns gekommen bist und jetzt heute wir uns hier zusammen sitzen und auch darüber sprechen. Ich weiß nicht, ich habe gehört, dass seit der Veröffentlichung des Papiers, das war ja ungefähr im Mai, hat sich einiges auch schon getan über den Sommer. Und es ist grundsätzlich viel in Bewegung bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems. Was sind denn so die aktuellen Entwicklungen?
Ja, es gibt ja zahlreiche Gesetze, die derzeit im Gesundheitswesen entweder als Entwurf vorliegen oder teilweise auch schon beschlossen sind. Jetzt im Bereich Digitalisierung haben wir es mit zwei größeren Gesetzen zu tun, die quasi die logische Folge der Digitalstrategie sind, die im März in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Mhm. Und da muss ich wirklich auch lobend sagen, ich fand diesen ganzen Prozess, wie die Digitalstrategie entwickelt wurde, sehr, sehr gut. Das ist nämlich ausnahmsweise mal im Gesundheitswesen gelungen, hier sehr breit die Menschen und die interessierten Gruppen einzubinden, ohne dass am Ende nur der kleinste gemeinsame Nenner rauskam. Also ich finde, es ist eine insgesamt gelungene Digitalstrategie. Und einige der dort genannten Punkte, die sehen wir jetzt auch in den beiden Gesetzen, die auch schon vom Kabinett beschlossen wurden. Das ist einmal das Digitalgesetz und einmal das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Und ja, sind beides recht große Gesetze, die sehr viele einzelne Abschnitte und einzelne Bereiche im Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen regeln. Also es geht zum einen um die digitalen Gesundheitsanwendungen, also die Apps auf Rezept, die weiterentwickelt werden, die zukünftig auch für eine höhere Risikoklasse zugelassen werden sollen, zum Beispiel. Es geht um die Einführung des E-Rezepts, die verbindliche Einführung im nächsten Jahr. Es geht im Kern, und das würde ich sagen, ist schon wirklich so der Schwerpunkt vom Digitalgesetz, um die Einführung der EPA für alle, so hat das Ministerium genannt, bedeutet 2025, genau am 15. Januar 2025 soll es die EPA für alle geben. Heißt, dass wir uns vom derzeitigen Opt-in verabschieden und dann die EPA auf Opt-out umgestellt wird. Also jeder bekommt quasi eine EPA angelegt und muss ihr dann widersprechen, wenn er sie nicht nutzen möchte. So, das ist eine völlige Umkehr der bisherigen Logik. Interessanterweise gibt es auch Länder, die das ähnlich wie Deutschland gemacht haben, erst mit Opt-in gestartet und damit ziemlich gescheitert. Frankreich hat das genauso erlebt und auch umgestellt auf Opt-out. Und das ist jetzt einfach, glaube ich, auch die Erfahrung, dass ja nach über 2 Jahren, seitdem es ja die EPA gibt für alle gesetzlich Versicherten, dass noch nicht mal 1% der Menschen diese in Anspruch genommen haben und also sich runtergeladen haben, sich registriert haben und so weiter. Mhm. Und neben der Verpflichtung, es ist ja keine Verpflichtung, ich kann mich ja opt-outen, es ist also keine Pflicht, da korrigiere ich mich, also aber neben dem Opt-out-Modell, auf das man da umstellt, ist auch ein für Ärzte verbindliches Medikationsmanagement vorgesehen. Also das heißt, das große Problem, das wir in Deutschland nach wie vor haben, dass Arzt A nicht weiß, was Arzt B und C schon verordnet haben und dass es dann gefährliche Wechselwirkungen geben kann bis hin zu tödlichen. Und der Wissenschaftliche Dienst im Bundestag hat das vor einigen Jahren auch mal dargestellt, dass es 500.000 vermeidbare Klinikeinweisungen aufgrund von Medikationsfehlern in Deutschland gibt. Das ist unglaublich viel. Natürlich wird nicht alles durch einen elektronischen Medikationsplan, durch Medikationsmanagement verhindert werden. Aber ich glaube, ein Großteil der vermeidbaren Klinikeinweisungen geht schon darauf zurück, dass Patienten eben von unterschiedlichen Ärzten Medikamente einnehmen, die die eben nicht verträglich sind und starke Wechselwirkungen haben. Ja, und das finde ich sehr gut, muss ich sagen, denn das war ja mal Ausgangspunkt, hatte ich ja eben gesagt, 2001, der Arzneimittelskandal. Also dann tatsächlich übernächstes Jahr, also dann schon 24 Jahre nach dem Lübubei-Skandal, sind wir dann tatsächlich so weit, dass wir ein verpflichtendes Medikationsmanagement haben. Und ich hoffe, dass es auch wirklich genauso kommt, wie es jetzt vorgesehen ist, dass es da auch wirklich keine Ausnahmen gibt und dass es wirklich auch verpflichtend umgesetzt wird. Weil wenn es da wieder zig Schlupflöcher gibt, dann bringt das alles nichts.
Wie genau muss ich mir das dann vorstellen? Also ich meine, klar, ne? Also Medikamente, die verschrieben worden sind, in der Akte einsehbar, also von jedem Arzt auch. Ist es dann nur so, dass der Arzt die einsehen kann? Oder gibt es da auch noch, ich sage mal, weitergehende Anwendungs- oder auch Ideen für Anwendungen zu sagen, hey, weil also diese Unverträglichkeit von unterschiedlichen Medikamenten kann ich natürlich eigentlich auch elektronisch matchen. In dem Sinne, wenn Arzt B dann sagt, okay, ich verschreibe jetzt dieses und jenes Medikament, dass das System dann schon sagt, so Achtung, das ist keine gute Idee, weil der nimmt auch noch Medikament C.
Ja, also genau. Ich hoffe, dass es genau auf die Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, umgesetzt wird. Es gibt ja jetzt auch schon die Möglichkeit, eben Wechselwirkung zu überprüfen. Da gibt es unterschiedliche Datenbanken. Es gibt sogar, soweit ich weiß, bei einer EPA-Variante, das ist, glaube ich, die EPA der Barmer, gibt es auch jetzt schon einen Wechselwirkungscheck. Also es würde nichts bringen, wenn jetzt einfach die ganzen Medikamente nur gelistet würden und letzten Endes niemand drauf schauen würde, dann wäre es wirklich ad absurdum geführt, wenn man nicht dann in dem Moment auch direkt schaut, okay, da sind schon zwei Verordnete, jetzt verordne ich noch was, könnte das in irgendeiner Art und Weise zu Komplikationen führen. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir es gerade mal bleiben lassen. Dann würde es ja wirklich gar nichts bringen. Was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, das gehört dann sicherlich auch zur Aufklärung, weil es wird niemals gelingen, dass man Patienten dazu bekommt, selbst wenn das dann technisch möglich wäre, dass beispielsweise auch Nahrungsergänzungsmittel, auch da kann es ja durchaus Wechselwirkungen geben. Also das ist natürlich dann auch, da sind Patienten quasi auch so ein bisschen in der Pflicht, dann auch den Ärzten davon zu berichten, wenn sie sowas beispielsweise einnehmen, weil das natürlich dann auch zu Wechselwirkungen führt. Oder dass Patienten, auch das kommt ja häufig vor, nicht verschreibungspflichtige Medikamente noch einnehmen und das nicht sagen. Ne? Dann, das ist natürlich wichtig, dass auch die dann mit berücksichtigt werden.
Ich habe mich gefragt, wenn es jetzt Opt-out ist, was passiert, wenn ich mich opt-oute und weil ich zum Beispiel vielleicht mit den Datenspeicherungsmethoden nicht einverstanden bin, dann bin ich raus aus dem System?
Also raus aus dem System in dem Sinne, ja, dass natürlich bei einem Arzt oder Klinik keine Dokumente abgerufen werden können, keine Dokumente eingestellt werden können, ja, aber es ist schon so, auch das ist ja gesetzlich geregelt, es darf dir kein Nachteil dadurch entstehen. Also es darf jetzt nicht dazu kommen, dass die Krankenkasse sagt, naja, also die hat ja jetzt sich hier opt-outet, da werden wir der demnächst irgendwie, was weiß ich, den Zuschuss zu, ich weiß nicht was, Zahnersatz, werden wir dann streichen oder ich weiß nicht was. Ja, also das darf natürlich nicht dazu kommen und das ist ja auch, steht ja auch jetzt schon im Gesetz, dass es deswegen keine Nachteile für Versicherte geben darf. Wobei, das ist natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht zu vermeiden. Also, weil jemand, der jetzt vor allem vielleicht gesehen hat, wie funktionieren elektronische Patientenakten oder auch im Medikationsmanagement elektronisches, wie funktioniert das in anderen Ländern, welche Vorteile bringt es dort, dann kann man natürlich schlecht sagen, Patienten erleiden keinen Nachteil, wenn sie das nicht nutzen. Also sie erleiden einen Nachteil, ne? Dass ich zum Beispiel, wenn ich eben mich mich komplett dem verweigere, dass dann eben wichtige Informationen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Aber es darf eben nicht sein, dass ich beispielsweise im Zugang zu Ärzten oder zu Leistungen benachteiligt werde. Also das ist explizit so vorgesehen, dass es eben nicht der Fall sein darf.
Und eine Nachfrage noch. Ich habe mich auch gefragt, wie bekommen die Ärzte Zugang? Also ich rein hypothetisch, ich muss jetzt zum Arzt und habe irgendwie die Patientenakte und da sind auch ein paar Dokumente drin, die vielleicht sinnvoll sind, reinzuschauen. Gebe ich dann vor Ort irgendwie eine Berechtigung, um in die Daten reinzuschauen, oder gibt es einfach ein Portal, wo man tendenziell immer reinschauen kann? Wie wird das geregelt?
Ja, also momentan ist es so, dass tatsächlich, wenn ich nichts mache, niemand irgendetwas in meiner elektronischen Patientenakte sehen kann. Also ich muss aktiv tätig werden. Okay. Das ist momentan so in der Diskussion, dass das zukünftig eben auch defaultmäßig so sein wird, dass eben dann behandelnder Hausarzt beispielsweise eben in meine elektronische Patientenakte gucken kann, beziehungsweise es würde natürlich nicht funktionieren, Medikationsmanagement jetzt beispielsweise, wenn der Arzt gar keinen Zugriff haben dürfte. Mhm. Genau. Also von daher ist auch da zukünftig eine Änderung zu erwarten. Und ich finde das auch sinnvoll und gut, weil derzeit halte ich das für eine totale Überforderung, dass man für einzelne Behandler für auch noch einen bestimmten Zeitraum, den man definieren muss, einzelne Dokumente freigeben soll. Ja. Also wenn ich da beispielsweise an meine Eltern denke, das ist, ich glaube, die werden total überfordert damit, das so alles wirklich einzeln freizugeben. Und also ich fände es sogar gut, wenn es per se so wäre, dass beispielsweise der behandelnde Hausarzt oder dass man die Möglichkeit hat zu sagen, also mein behandelnder Hausarzt darf grundsätzlich auf alle Dokumente Zugriff haben, es sei denn, ich schränke das eben entsprechend ein. Und ich glaube, dass das derzeitige Handling, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dirk, ob du überhaupt das dir schon mal angeguckt hast, wie das funktioniert. Aber ich finde, das derzeitige Handling ist wirklich wahnsinnig aufwendig und kompliziert. Und es ist auch ein bisschen ein Ergebnis der Diskussion und der Verhandlungen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten.
Okay. Also ich hatte da mal kurz reingeguckt und meine Erwartung war so, Ich glaube, ich bin über so einen Newsartikel, so nach dem Motto, der las ich so, ja, nach 22 Jahren haben wir dann endlich mal eine elektronische Patientenakte, und ich habe dann gedacht, hey, das ist cool, das probiere ich mal aus, und dachte eigentlich, ach guck mal, dann sind ja vielleicht sogar schon Gesundheitsdaten aus meiner bisherigen Historie bei Ärzten, Krankenhäusern und so weiter da drin. Ne? Man hätte 22 Jahre gebraucht, um etwas zu migrieren. Dem war nicht so. Also tatsächlich war das Ding relativ leer, und ne, damals, das war tatsächlich auch kurz nach Release, wo es meine Krankenkasse quasi auch rausgehauen hat, tatsächlich relativ nutzlos. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen auch mal die Situation gehabt, dass ich eine kleinere OP hatte mit Wundnachversorgung, und also was man wirklich da an Papier durch die Gegend trägt, also nicht nur Rezepte, sondern auch Postbote zwischen Hausarzt und Klinik ist, indem man eine Überweisung hinträgt, dann wieder eine Rücküberweisung für den Hausarzt hat, der dann aber, weil der am Wochenende der Hausarzt nicht auf hat, am Wochenende wieder quasi in die Klinik muss, weil die halt 24/7 dann da sind, dann braucht man für die wieder auch wieder eine Überweisung. Also Irrsinn. Also es ist wirklich totaler Irrsinn, und das nach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange arbeiten jetzt auch Krankenkassen schon mehr oder weniger digital. Ich hatte ja vorhin mal erwähnt, Mein Vater hat 30 Jahre bei einer Krankenkasse gearbeitet, und ich habe noch mitbekommen und Erinnerungen, dass die irgendwie Anfang der 90er Jahre schon ziemlich digital waren. Damals waren es noch irgendwelche Mainframe-Clients, die da in irgendwelchen Büros rumstanden. Aber so richtig viel getan hat sich da eigentlich nicht. Und das ist eigentlich schon ziemlich traurig. Aber ich meine, die Baustellen haben wir natürlich nicht nur auf dem Thema. Du hast gerade, oder beziehungsweise wir haben ja gerade so ein paar Akzeptanzthemen. Also Datenschutz ist eins. Komplexität der ganzen Anwendungen und der Prozesse, die dahinter liegen, und Nutzung ist natürlich ein anderer. Gibt es da Überlegungen, wie man diesen Herausforderungen begegnet? Weil irgendwie muss man die Leute ja mitnehmen, also dass es halt nicht zu solchen Opt-out-Wellen kommt, weil dann, wenn wir 50% ein Opt-out nutzen, haben wir, glaube ich, auch nichts gewonnen.
Ja, also ich glaube, man kann von zwei Seiten drauf gucken. Zum einen kann man natürlich die Komplexität der Anwendung reduzieren. Da sind wir wirklich nicht Weltmeister in dem Bereich, muss man mal sagen, wenn es darum geht, wirklich einfache, intuitive Anwendungen zu entwickeln. Das kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass gerade dem Gesundheitswesen, jetzt zum Beispiel elektronische Patientenakte oder so, dass das jetzt alles wirklich sehr einfach und intuitive Anwendungen wären. Also weil allein schon die Anmelde- und Registrierungsprozesse dazu führen, dass viele außen vor bleiben. Und das andere, ne, also jenseits des Bereichs, die Dinge vielleicht einfach in ihrer Komplexität zu reduzieren, ist, dass man natürlich die Leute unterstützt, dass man guckt, wie man deren Digitalkompetenz erhöht. Und dazu gibt es eigentlich ein Gesetz, das seit 2020 in Kraft ist. Und das sieht vor, dass die Krankenkassen Angebote zur digitalen Gesundheitskompetenz vorhalten müssen. Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her und die mussten auch einen Bericht abgeben beim Ministerium. Und es gab vor ein paar Wochen dazu auch einen Artikel. Professor Schernberg hat da eine Untersuchung zugemacht und hat festgestellt, oh, die meisten Krankenkassen machen nichts oder ganz, ganz wenig. Und das, was sie machen, ist eigentlich nicht geeignet für die Menschen, für die es eigentlich gedacht sein soll. Denn es gibt dazu Grundsatzpapier vom GKV-Spitzverband, dass vor allem eben vulnerable Gruppen damit erreicht werden sollen. Und letzten Endes hat sie gezeigt, dass die Angebote, die es gibt, eigentlich eher für Patienten geeignet sind, die schon digital vorerfahren sind. Und ja, also wenige für eher bildungsfernere oder auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Also das heißt, auf der einen Seite gibt es da schon eine gesetzliche Verpflichtung, die ist vielleicht auch nur bei den Krankenkassen nicht richtig angelegt. Ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und hat ja nicht nur was mit dem Gesundheitswesen zu tun. Wenn wir vielleicht irgendwann auch mal sowas wie eine digitale Verwaltung bekommen, dann ist da ja genauso eine Digitalkompetenz gefragt, dass ich irgendwie meine Bürgerdienste dann online erledigen kann. Und dafür ist es dann ja auch sinnvoll, dass die Menschen, vor allem die eben noch nicht so digital affin sind, dass die dann entsprechend unterstützt werden. Ja, aber da könnte noch deutlich mehr stattfinden. Und ich habe mich ja auch sehr damit beschäftigt, mache auch selber Webinare seitens der unabhängigen Patientenberatung mit Volkshochschulen und anderen Organisationen. Da könnte man viel mehr machen, auch in Kooperation eben. Also es muss aus meiner Sicht nicht so sein, dass die Krankenkassen das alles allein machen, sondern gerade mit Bibliotheken, mit Volkshochschulen und so weiter, da wo die Menschen sind, dahin zu gehen. Ich sag mal, versuchen mit Multiplikatoren zu arbeiten. Da gibt es schon auch verschiedene Ansätze mit Digitalbotschaftern und so weiter. Aber das ist alles noch sehr unsystematisch und punktuell.
Ja, ihr habt das ja in dem Positionspapier eigentlich auch ganz schön überschrieben, ne? Mit Wandel braucht Kommunikation, wo ihr ja davon sprecht, dass es Kommunikationskampagnen braucht, die genau nicht nur Wissen vermitteln, aber auch Transparenz schaffen, auch ja erstmal diese Transformation der Prozesse für die Beteiligten überhaupt erklären. Also warum sollte ich eine EPA nutzen? Warum ist das eine gute Idee? Welche Sachen habe ich? Also ich meine, so Kampagnen im Gesundheitsmanagement oder im Gesundheitswesen sind ja jetzt auch keine komplett neue Erfindung. Also ich meine, die Anti-AIDS-Kampagnen, die kennt, glaube ich, wirklich jeder. Da ist man, glaube ich, schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Und ich meine, da geht er ja in dem Papier auch drauf ein, also auch mit dem Gedanken mal zu prüfen, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich da vielleicht auch dran beteiligen sollte. Meiner Meinung nach auch eine total gute Idee. Also vielleicht brauchen wir das auch auf ganz, ganz vielen Ebenen, dieses so, das als gesellschaftlichen Auftrag, als gesellschaftliches Projekt zu verstehen. Wir treiben hier aktiv einen Wandel voran und dazu müssen sich alle irgendwie bewegen. Und ich glaube, diese Bewegung erzeugt man, glaube ich, auch nur dadurch, dass man Vorteile und neue Neueres, Besseres irgendwie aufzeigt.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich immer wieder merke, weil ich tatsächlich ja auf der einen Seite irgendwie als Experte im Gesundheitsausschuss zum europäischen Datenschutzraum geladen bin, auf der anderen Seite dann am gleichen Tag nachmittags mit einer Volkshochschule irgendwo in der Lausitz die EPA erkläre und quasi die ganze Spannbreite kenne, würde ich sagen, es ist so wichtig, dass man die Dinge einfach runterbricht, ne? Und dass man auch wirklich, es ist sehr gut, dass wir eine Digitalstrategie jetzt haben, aber ich hatte zum Beispiel auch vorgeschlagen, man müsste die eigentlich auch wirklich komprimiert in einem One-Pager wirklich mit leichter Sprache für die Bevölkerung zugänglich machen, ne? Und sagen, guck mal, hier auf einer Seite steht, warum machen wir das eigentlich? Ne? Was bringt eigentlich Digitalisierung im Gesundheitswesen? Was versprechen wir uns davon? Was hat es vielleicht in anderen Ländern schon gebracht? Ja? Ich glaube, das wäre total wichtig. Und was du angesprochen hast, Aufklärungskampagnen, ja, sehe ich auch so. Und da würde ich nur sagen, aus Corona haben wir dann hoffentlich gelernt, dass man hier auch auf die Experten, die wirklich sich mit Wissenschafts- und Gesundheitskommunikation auskennen, dass man die auch einbezieht und es nicht jetzt mit einer x-beliebigen Agentur macht. Also das wäre einfach wichtig. Am Ende kann die Umsetzung natürlich durch eine Agentur erfolgen. Aber so Experten wie Frau Professor Beetsch, die sind einfach, ja, die sind so erfahren und haben so eine Expertise in diesem Bereich, wie man eben auch kommunizieren muss, damit es verständlich ist, damit die Menschen es annehmen können und so weiter. Und das würde ich mir halt erhoffen, dass es dann nicht nur eine Art Werbekampagne wird, sondern wirklich eine nachhaltige, kommunikationswissenschaftlich gestützte Kampagne, die dann aber auch nicht irgendwie so ein Quartal hochgefahren wird und alles wird dann jede Bushaltestelle und alles, sondern das muss kontinuierlich erfolgen, weil natürlich auch die Digitalisierung sich immer wieder weiterentwickeln wird. Wir werden immer wieder neue Anwendungen dazu bekommen und es ist eben nicht so, dass es ausreicht, hier punktuell, wenn jetzt das E-Rezept nächstes Jahr verpflichtend wird, dann zu sagen, okay, jetzt werden alle Versicherten auch noch per Briefpost angeschrieben und da steht dann drin, dass jetzt das E-Rezept da ist und wie toll es ist, sondern dass man hier wirklich versucht, das am Laufen zu halten, ja, mit immer wieder auch neuen Aspekten, vielleicht auch neuen Entwicklungen, neuen Funktionen, die dann hier genutzt werden können. Und das ist tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube, dass viel zu lang die Gesundheitspolitik dachte, Digitalisierung ist Technologie hinstellen. Und digitale Transformation ist halt ein Wandel, ein gesellschaftlicher Wandel. Und die Veränderungsbereitschaft, ich glaube, in Deutschland ist die vielleicht auch nochmal etwas geringer als in anderen Ländern. Die muss man halt durch Aufklärung, durch Transparenz, durch Einbeziehung erzeugen. Und das kam, glaube ich, in den letzten Jahren etwas zu kurz, was man dann auch letzten Endes den Produkten ansieht.
Mhm. Gut, aber da würde ich auch, also ich bin total bei dir, es braucht eine längere Kommunikationsstrategie und eine Linie, die kann ja verschiedene Aspekte haben und letztendlich muss aber in der Kommunikation auch etwas beinhaltet sein, was Mehrwert bietet, also nicht nur, wir haben jetzt etwas dahingestellt und es ist irgendwie digital und wir haben aus PDFs haben wir QR-Codes gemacht, sondern da muss ein Vorteil sein, warum ich diese App oder diese Anwendung nutzen sollte. Das mache ich ja nicht anders bei all dem, was ich auf meinem Handy habe. Und das muss dann aber auch technisch so sein. Also technisch muss es dann auch etwas geben, was mir, also du hast vorhin schon Termine genannt, zum Beispiel Termine machen oder nachschauen oder selbst irgendwie Rechnungen nachvollziehen können, also eben eine Art von Transparenz, wenn es das gäbe. Und da habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren sehr wenig bei Ärzten wahrgenommen. Also der erste Punkt, wo man ja hingehen könnte, sagen würde, das ist auf jeden Fall eine gute Kommunikationsstrategie, die dauerhaft über die nächsten 10 Jahre vorangebracht werden könnte, ist eben in den Arztpraxen, weil da kommt im Zweifel jeder einmal im Jahr hin. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger, aber in verschiedenen Arztpraxen ist man ja schon einmal mehr. Und dann dazu vielleicht andere Kommunikationsmaßnahmen, die dazu bringen, die Leute auch reinzuholen eben in diese Systeme, die dann auch einen Mehrwert haben müssen. Und es wird ja, weil du Digitalisierung und Transformation gesagt hast, wird ja nicht weniger. Wir sind jetzt irgendwie dieses Jahr ist das Hype-Thema KI und Daten nutzbar machen und Daten irgendwie lesbar machen, sodass man verstehen kann, okay, diese Person kann diese zwei Medikamente nicht miteinander gut vertragen, ist das eine. Aber darüber hinaus gäbe es ja super viele Möglichkeiten, das mit einzubinden. Und da sind wir ganz am Anfang an dem, was wir aktuell eigentlich schon auch, wo wir hin könnten. Und wenn du dir irgendwie was wünschen könntest, was wäre das denn von der Digitalisierung, von der Transformation, die jetzt passieren müsste?
Dass wir wirklich das Mehrwerte schaffen, wirklich der Orientierungspunkt schlechthin ist bei all dem, was wir machen. Und da habe ich den Eindruck, dass das über die sehr lange Zeit, die wir jetzt gebraucht haben, bis wir die ersten Anwendungen gesehen haben, dass das wirklich aus dem Blick geraten ist, dass es zum Selbstzweck geworden ist. Ja? Also wir führen ein E-Rezept ein und das E-Rezept ist quasi das Ziel. Ja? Und das ist es natürlich nicht, ja? Sondern das Ziel ist eigentlich, dass wir das, was wir 2001 erlebt haben, Samuel-Skandal, bei dem viele Menschen zu Tode kamen, und das, was wir eben tagtäglich erleben, dass Menschen in Kliniken sogar eingeliefert werden müssen, wegen Wechselwirkung, weil eben doch nicht der eine Arzt wusste, was der andere schon verordnet hat. Das ist der Mehrwert, der aber momentan noch nicht ersichtlich ist. Nur so als Beispiel, in der E-Rezept-App sehe ich für die letzten 100 Tage die verordneten Medikamente, aber es ist kein Medikationsplan dort enthalten. Also wir haben momentan 4 verschiedene Anwendungen der Gematik, die alle mit Medikation zu tun haben, die aber nicht in Anführungsstrichen miteinander sprechen. Also im Notfalldatensatz sind notfallrelevante Medikamente, können dort abgelegt werden. Dann gibt es den elektronischen Medikationsplan und dann gibt es die elektronische Patientenakte und dann gibt es die E-Rezept-App. Und sollte ich als Arzt jetzt beispielsweise im Notfalldatensatz oder im Medikationsplan irgendwas ändern, führt das nicht dazu, dass es entsprechend dann auch an der anderen Stelle abgeändert, abgeglichen wird. Ja? Also ich muss dann trotzdem, müsste dann der Medikationsplan, den ich jetzt aktualisiert habe, den müsste ich dann jedes Mal, wenn es da eine Änderung gibt, quasi auch in der EPA ändern. Und das macht natürlich kein Mensch, wenn man weiß, wie voll die Arztpraxen sind. Die sind froh, wenn sie einigermaßen reibungslos das elektronische Rezept ausgestellt bekommen und haben keine Zeit, in 4 verschiedenen Anwendungen reinzugucken, um die Arzneimitteltherapiesicherheit für Patienten zu gewähren, obwohl sie da natürlich ein hohes Interesse daran haben als Ärzte.
Ich hab gerade gedacht, also quasi wollen wir eine Lösung haben, so das digitale Gesundheitssystem wie dein ganz normales digitales Leben, nur mit Datenschutz und Privatsphäre. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade so in dem Bereich vielleicht nochmal in so einer zweiten Folge durchspielen müssen, weil das heute wahrscheinlich den Rahmen sprengt, das jetzt nochmal anzufangen hier an der Stelle.
Das glaube ich auch. Deswegen dann führen wir die Tradition des Wünsch dir was zum Ende der Folge doch einfach mal fort. Monika, was wäre denn so aus der Patientenperspektive dein Wunsch an eine Zukunft im digitalen Gesundheitswesen?
Ich habe mir, während Marcel gesprochen hat, manchmal so vorgestellt, ich oute mich, ich habe die digitale Patientenakte nicht. Da war die Kommunikation nicht gut genug an der Stelle. Aber ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie diese 90er-Tabs, die so aufspringen, wenn dann so ein Teil der Akte aufgeht und dann geht es auch wieder zu. Ich glaube, aus Patientensicht, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich das, dass das irgendwie ja nahtlos miteinander funktioniert. Also, dass es nicht gedacht wird als verschiedene abgeschlossene Boxen, die ich dann irgendwie, ne, jetzt habe ich einen Notfall, jetzt nehme ich diese Notfallbox raus, wo dann Information drin ist, sondern dass es halt irgendwie und im besten Fall in Zukunft auch miteinander spricht, wenn es dann, und das wäre, glaube ich, auch ein Punkt, den ich immer wichtig finde, nun bin ich aber auch anders sozialisiert an der Stelle, dass es einen gewissen Datenschutzrahmen hat oder dann eben eine gewisse Transparenz, wo Dinge nachvollzogen werden können. Da weiß ich noch nicht so, wie sehr mich diese Lösung an ihr zu überzeugen. Bin aber gerne gewillt, da nochmal drüber zu sprechen in der nächsten Folge.
Dann schließe ich mich mal an. Ich bin mal so frech und habe zwei Wünsche, wobei ich erweitere mal die genannten Dinge. Also ich glaube wirklich, wir müssen dahin kommen und nicht nur im Gesundheitswesen Softwarelösungen, wie Marcel das schon gesagt hat, nach einem Bedürfnis auszurichten und nicht nur das, was wir haben, irgendwie zu digitalisieren. Also das ist ja nicht nur bei der E-Akte so, auch wenn man sich mal also Software in Arztpraxen anguckt, die sehen halt, also die Oberfläche sieht genauso aus wie so eine weiße Patientenakte, die da im Aktenschrank hängt, wo ich mir denke, warum macht man das? Welchen Sinn hat das? Also wenn ich doch einfach mal dieses so ist es, einfach mal ignoriere und hingehe so, wie sähe denn die perfekte Lösung aus und wie müsste dann ein Interface gebaut werden? Also ich meine, das sind Dinge, mit denen ich mich halt auch jeden Tag irgendwie beschäftige, nämlich die Dinge mit ihrem Sinn und ihrem Zweck und ihrem Nutzen, das ist es ja letztendlich zu betrachten. Ich glaube, dann kommen wir einen ganzen Schritt weiter und das andere ist tatsächlich, das wäre dann mein Wunsch, dass wir es hinkriegen, die Menschen in diesem Land mit guter Kommunikation auch dahin zu bekommen, da hohen Nutzen zu erreichen. Ich glaube, das ist machbar und auch in der Vergangenheit gab es, glaube ich, schon ganz gute Beispiele, sowohl im Gesundheitswesen, also wie gesagt, diese Anti-AIDS-Kampagnen sind mir relativ präsent. Dieser Check-up 35 ist auch, glaube ich, eine Kampagne, die habe ich, glaube ich, das erste Mal
mit 15. Kind von nur, wenn man älter ist.
Nee, tatsächlich habe ich die irgendwie immer, also die gibt es, glaube ich, wirklich schon ewig. Oder die Plakate sind so alt, die in den Arztpraxen hängen. Aber die habe ich, glaube ich, schon mit 15 bei meinem Hausarzt hängen sehen. Und die gibt es immer wieder in neu. Ich glaube, diese Kampagne läuft immer noch. Und das ist eine gute Sache, weil mittlerweile bin ich auch in dem Alter, dass ich diesen Check das ein oder andere Mal wahrgenommen habe. Und wie gesagt, auch außerhalb vom Gesundheitswesen kennen wir das. Ne? Also ich meine, was haben wir für eine Riesenkampagne gefahren, als wir fünfstellige Postleitzahlen eingeführt haben? Ne? Fünf ist Trumpf. Den Rolf kennt auch noch irgendwie jeder. Grundsätzlich können wir das. Die Frage ist, was wir, glaube ich, lernen müssen, ist, was haben wir eigentlich für Fehler in der Vergangenheit gemacht und was müssen wir tun, um nicht nochmal zu scheitern?
Oder auch vielleicht einfach Fehler sein lassen. Also man lernt ja dadurch. Es ist auch okay, wenn man zwischendurch
genau
macht.
Genau, ja.
Wenn es jetzt keine super gravierenden Fehler natürlich sind.
Im Gesundheitswesen sind gravierende Fehler.
Ja, da muss man potenziell ein bisschen, klar, natürlich, Leute. Aber
alles gut.
Es werden trotzdem Fehler gemacht, wenn was geschaffen wird. In dem Sinne, Marcel, ich es war wunderbar, dass du dich quasi heute hier bereit erklärt hast. Wir sprechen ungefähr eine Stunde mit uns einmal anfänglich durch die ganzen aktuellen Entwicklungen und Themen, die irgendwie akut sind und vielleicht auch interessant für den einen oder anderen durchzugehen und das sehr behutsam zu erklären. Es war sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Man merkt, dass du vielleicht auch mal Kurse gibst.
Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich so ein bisschen darauf gehofft, dass ich auch noch ein paar Wünsche äußern dürfte, aber nein, dann
in der nächsten Folge, wo wir dich dann, also die wir zum Thema E-Health machen, wo wir dich dann gerne wieder dazu holen, dann darfst du auch noch ein paar Wünsche, also dann noch mal.
Vielleicht sind dann schon welche in Erfüllung gegangen, wer weiß.
Vielleicht. Sind
dann schon welche in Erfüllung gegangen. Genau. Ja. Also ich will auch abschließend
lange
auf jeden Fall noch mal sagen.
Frage, oder?
Genau, das ist die entscheidende Frage, wann ist die nächste Folge? Ja, nein, ich möchte nur abschließend mich natürlich auch bedanken bei euch für das super angenehme Gespräch. Und will auch positiv enden. Ich finde, dass wir auf einem ziemlich guten Weg sind. Ich habe ja gesagt, die Digitalstrategie halte ich für wirklich gelungen. Ich finde auch in den beiden Digitalgesetzen geht vieles in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass wir wirklich jetzt so langsam den Schwung reinbekommen, den wir brauchen, um auch im Gesundheitswesen wie andere entwickelte Länder digitalisierter versorgt zu werden.
Ja, definitiv. Das war ein magisches Schlusswort von Marcel. Und jetzt kommt der letzte Werbeblock. Das heißt für jeden, der jetzt diese Folge mochte und Marcel vielleicht in Zukunft nochmal hören möchte, wenn wir dann über weitere Themen in dem Bereich sprechen, kann uns gerne natürlich auf den gängigen Plattformen abonnieren und uns auch jederzeit gerne eine Rückmeldung geben. Podcast-Folgenwünsche oder Themenwünsche nehmen wir immer sehr gerne an. Dirk, habe ich was vergessen?
Nee, eigentlich vergessen hast du nichts, aber wer nicht nur diesen Podcast mag, sondern auch mit Menschen wie Marcel und uns über Digitalthemen und digitalpolitische Themen diskutieren will, der ist herzlich eingeladen, Mitglied bei D64 zu werden.
Wir sehen uns hoffentlich alle wieder spätestens auf der Superklasse.
So werden wir das machen. In diesem Sinne, dir Marcel einen lieben Dank, Monika bis bald und euch tschüss. Danke fürs Zuhören.
Danke, tschüss.